So, es geht wieder weiter. Sie sehen, was da steht. Wie das Unbegreifliche verstehen. Das Gottesgeheimnis bleibt auch offenbart Geheimnis. Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt. Es gibt ja den berühmten Text von Goethe, heilig offenbar Geheimnis. Das kommt in den Wanderjahren erstmal vor. Das bringt ein Maler dem Helden bei, beim Fahren über den Lago Maggiore, glaube ich, ist es. Und dann taucht es ja eigens nochmal als Epirema, also unter den Sprüchen Goethes auf, heilig offenbar Geheimnis. Also das Geheimnis ist deswegen heilig, weil es als Offenbares nochmal Geheimnis ist. Es ist nicht so, dass offenbart heißt, das Geheimnis verschwindet. Das ist dann, wenn ich denke, Geheimnis heißt verborgen. Und wenn es aufgedeckt ist, ist es weg. Aber ich habe gesagt, Geheimnis heißt ja, ich bin innen drin daheim. Das ist das, was gerade, wenn es gezeigt wird, Geheimnis bleibt. Und das ist das, was hier hingehört. Deswegen steht da eben drüber, wie das Unbegreifliche verstehen. Nicht, es bleibt Geheimnis. Und das Problem ist, dass wenn wir das Geheimnis denken, ist, ich habe mal hier drei aufgezählt, weil das so die fundamentalen Formen sind, der Verkürzung. Auch wenn man in die Geschichte der Trinitätstheologie guckt. Als erstes habe ich hier aufgeschrieben, ist es die Rückführung auf die Religionsgeschichte. Das ist tatsächlich in der Antike weniger der Fall, obwohl der Sache nach auch schon immer, man könnte also sagen Synkretismus. Die berühmte religionsgeschichtliche Schule, Sie hören das zum Beispiel immer, wenn es um die Jungfrauengeburt geht, nicht? Wird gesagt, ja, das kommt ja schon vor, da in Ägypten, und es kommt schon dort vor und dort vor, als hätten sich die Evangelisten hingesetzt und hätten gesagt, wie drücke ich jetzt am besten aus, dass Jesus was Besonderes ist? Ach ja, da gab es ja schon mal was in Ägypten, das benutzen wir vielleicht mal und bauen das in unser Evangelium ein, nicht? Warum muss man sagen, wenn etwas vorher schon da war irgendwo, dann kann es ja nur literarisch sein und die haben das dort aufgesammelt. Gibt es nicht umgekehrten Schuh draus? Wenn man nämlich sagt, wenn tatsächlich das im Plan, im Heilsplan Gottes liegt, dass er daraufhin eigentlich die ganze Welt entwirft, dann steckt das auch als eine Sehnsucht im Menschen schon drin. Also hat der Mensch solche Träume und Erwartungen in den Märchen, in den Mythen, in den seinen Träumen, die dann wieder die Psychologen entdecken oder so, dass eigentlich hier schon diese Erwartungen drinstecken. Man könnte so sagen, wieso hat der begrenzte Mensch überhaupt so eine Rosine im Kopf wie Gott? Und ist die einzige Lösung nicht die, dass es sowas gibt? Das ist, finde ich, in meinen Augen die kürzeste Form von Gottesbeweis, ist eigentlich das ontologische Argument. Wenn es Gott nicht gäbe, wäre niemand drauf gekommen. Ne? Also einfach so. Ne? Also das ist einfach so eine, und jetzt hier auch, warum muss man sagen, ich finde das in dem Mythos und in dem Mythos, also ist es auch bei Jesus nur ein Mythos. Das ist ja ein Grundgedanke bei einem meiner Lieblingsautoren, Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, den wahrscheinlich die meisten, also von Ihnen kennen aus der Dienstanweisung an einen Unterteufel, aber dann gibt es ja auch diese Kinderbücher von ihm, die Narnia-Bücher, es gibt großartige Dinge Fantasy-Literatur, vor allen Dingen Perelandra oder der Sündenfall findet nicht statt und so. Und der hat immer gesagt, er selber, das war sein Denkweg, der war an sich Anglikaner von Hause aus und dann ist er großes Kind, also so Anfang der Pubertät, Atheist geworden und Materialist und dann allmählich so über die Philosophie wieder so auf Rückwegen und der letzte schwierige Schritt war der, das Ganze ist doch irgendwie ein Mythos und wie ist es? Und dass ihm da klar gemacht wurde im Gespräch mit Tolkien, der Mann da von dem Herrn der Ringe, der ja Katholik war und gern gewünscht hätte, dass der Lewis wieder Katholik wird, aber der wurde eben nicht Katholik, sondern wurde wieder Anglikaner, nicht zu seinem Kummer. Und ein Freund, das ihm gesagt hat, das Besondere ist, hier werden alle Mythen wahr. Jesus Christus ist der wahr gewordene Mythos. In ihm werden überhaupt alle Wünsche und Sehnsüchte erfüllt. Sodass ich also sagen muss, es ist überhaupt nicht so selbstverständlich klar, wie die religionsgeschichtliche Schule denkt, weil es das da irgendwo gibt, sammeln die anderen das auf. Warum soll ich nicht genauso sagen können, beweisen kann hier keiner was? Deswegen, wie denn? Ich sage, nein, weil es eigentlich der Plan und die Erwartung ist, drum gibt es solche Vorstellungen und Sehnsüchte nach einem Erlöser, nach einem Mittler, nach einer Verbindung von Gott und Mensch, nach einer jungfräulichen Mutterschaft und, und. mal auf, dass solche Dinge einfach auftauchen. Und ich finde, dass das eine Dimension tiefer ist als so ein flaches Gerede. Nein, nein, kann ja nicht. Und das ist irgendwie zurechtgesucht. Ich wundere mich, mit was die Leute zufrieden sind als Antwort. Einfach so daher. Dass man diese Dimension mit hineinsieht. Und man sagt, wir kommen zu irgendwas dorthin, mit den verschiedenen Schritten, aber es entzieht sich uns immer nochmal. Die Formel, die ein Konzil dafür gefunden hat, im 13. Jahrhundert hieß, bei noch so großer Ähnlichkeit zwischen Mensch und Gott ist die Unähnlichkeit größer. Bei noch so großer Ähnlichkeit ist die Unähnlichkeit größer. Ich muss Ihnen gestehen, ich finde den Ausdruck ähnlich nicht gut, weil ich sage, wenn die Unähnlichkeit größer ist, redet man überhaupt nicht mehr von Ähnlichkeit. Das ist mein Problem. Außerdem gibt es Ähnlichkeit ja nur, wo jemand aussieht. Wir haben aber schon gesagt, wir sind nicht Ebenbilder Gottes oder Abbilder Gottes. Und Jesus selber hat auch nicht gesagt im Abendmahlsaal, guckt mich mal an, so ähnlich sieht der Vater auch aus. Sondern er hat gesagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Aus. Er ist nicht ein Abbild, er ist das Bild, er ist die Erscheinung. Er ist, lassen Sie mich abstrakt sagen, die Versichtbarung des Unsichtbaren. Das ist was anderes als ein Abbild von einem Urbild. Ein Abbild sieht ähnlich aus. Wissen Sie, warum ich so gegen das Abbild kämpfe? Weil Abbild immer ein Ersatz ist. Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, gucke ich nicht deren Foto in meiner Brieftasche an. Natürlich nicht. Außer ich überlege mir, ich brauche mal Neueres oder so. Ne? Aber sonst taucht das doch nicht auf. Nicht? Sondern das Bild habe ich natürlich auf dem Schreibtisch stehen, wo sie nicht ist. Wir sind aber nicht ein Ersatz für den abwesenden Gott. Sondern jeder von uns ist für den anderen eine Weise, wie Gott da ist. Und so höchst ist Jesus, der, in dem Gott da ist und nicht Vertreter eines abwesenden Gottes wie ein Passbild. Deswegen bin ich so gegen Ähnlichkeit und Abbild und rede von Bild und nicht von Abbild. Es ist wahr, dass im Griechischen Eikon von Eikatzo gleichen kommt. Während das deutsche Bild, wissen wir nicht genau, manche sagen, es kommt vom Herstellen her, vom Bilden. Andere sagen, es hat was so mit dem Tanzen und sich Bewegen zu tun, das ist nicht so ganz klar oder so. Vielleicht heißt es doch Entsprechung, sagen andere auch. Und das ist das Wort, das ich liebe. Und das heißt auch wörtlich Analogie. Gemäß dem Logos, gegenüber der Vernunft, Entsprechung. Eine Antwort sieht der Frage nicht ähnlich, sondern sie entspricht ihr. Ein Schlüssel ist im Schloss nicht ähnlich. Natürlich kann ich sagen, der Umriss des Bartes ist so ähnlich wie das Loch im Schloss. Aber entscheidend ist, dass es entspricht. Sonst wäre die ideale Antwort, man sagt dasselbe, da hält man sich am besten mit dem Papagei. Nein, sondern eine Antwort passt zur Frage. Es entspricht. Entsprechen heißt dasselbe wie antworten. Gegenwort. Antwort. Das gehört hin. Und darum würde ich lieber sagen, statt bei noch so großer Ähnlichkeit ist die Unähnlichkeit größer, würde ich sagen, die Entsprechung ist da und Entsprechung kann wirklich enorm auseinander sein. Wie gesagt, eine Versichtbarung entspricht dem Unsichtbaren. Da muss man nicht von Ähnlichkeit reden. Und das ist das, was hier hingehört. Also einerseits sind wir ganz nah dran, andererseits dürfen wir nie vergessen, wie weit wir davon weg sind oder wie ganz anders das ist, wovon wir dort reden. Und das ist dann nicht paradox, muss nicht paradox sein, wenn ich wirklich mit dem Wort Entsprechung ernst mache. Mit der Versichtbarung von Unsichtbaren. So wie eben die Tat der Liebe entspricht, aber auch nicht ihr ähnlich sieht. Was soll das sein? Soll man sagen, am besten man verschenkt nur Schokolade, weil die Liebe süß ist. Manche möchten aber lieber Bitterschokolade. Wie ist das dann? Oder so ähnlich. Was soll's? Sondern es geht darum, dass es entspricht, nicht dass es ähnlich ist. Da lädt mir sehr dran. Aus den genannten Gründen. Also, und so also mit dieser religionsgeschichtlichen Schule da, warum soll hier nicht eine Entsprechung deutlich werden und sich die Mythen und Träume erfüllen in diesem Mann Jesus von Nazareth? Auf ihn haben die Propheten hingewiesen und dann sagen die Kirchenväter davor, die Sibyllen, um nicht bloß die, wir haben ja schon angesprochen, um nicht bloß die biblische Offenbarung zu haben. Alles weist auf ihn hin, sammelt sich in ihm und alles findet in ihm seine Erfüllung. Denn der Prophet ist doch nicht ausgeschmiert, wenn der Sohn kommt. Der wird doch ausgeschmiert, wenn der Sohn sagt, ich bin auch bloß ein Prophet. Immer bloß Advent, Advent, Advent und am Ende nur der große April, April, das kann es doch nicht sein. Sondern natürlich wird Advent erfüllt, wenn es Weihnachten gibt. Dass das hingehört. Dann die zweite Gefahr ist der Monarchianismus. Also man sagt eben Monarchie, es gibt nicht nur einen Gott, sondern es gibt auch nur den einen Vater und eben Sohn und Geist sind nur Erscheinungsweisen von ihm oder Arm von ihm oder was wir so gehört haben, nicht? Während das nicht stimmt. Und das dritte ist die Gefahr mit dem Tritheismus natürlich, dass man doch irgendwie drei Götter denkt. Und die Frage ist, was ist die größte Gefahr? Rana hat eben den Tritheismus als besondere Gefahr empfunden. An sich sagen die meisten Theologen, größer ist eigentlich die Gefahr, dass man die Person nicht ernst nimmt. Ich möchte auch lieber das formulieren. Rana hat immer gesagt, lieber möchte ich Sabellianist sein, als dass ich Tritheist bin. Natürlich, beides soll man nicht sein, nicht? Aber lieber, so hat er gemeint, ich meine, dass die größere Gefahr, die wäre, bloß Sabellianer zu sein. Also eben die Person nicht wirklich ernst zu nehmen in ihrer Entgegensetzung, in ihrem Umgang miteinander und in ihrem Dasein für uns, wo die uns ja in ihr Leben mit hineinholen. Wir sind Brüder und Schwestern des Sohnes und in ihm mit hinein dürfen wir mit dem Sohn zusammen den Vater Vater nennen und sind dort drin im Geist, in einer ganz anderen Dimension. Und das möchte ich einfach mit Ihnen durchgehen, wenn wir mal uns das konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis anschauen, das ist Blatt 35. Vor allen Dingen finde ich schön, wie Sie hier, Sie haben den griechischen Originaltext und Sie haben die lateinische Fassung davon und dann haben Sie ja auf Deutsch sowohl die griechische übersetzt wie die lateinische und da sehen Sie schon die Unterschiede und das gibt zu denken. Der erste Unterschied ist schon das erste Wort. Im Griechischen heißt es pisteuomen, wir glauben. Im Lateinischen heißt es Credo, ich glaube. Und wiederum sollte man hier nicht entweder oder sagen, sondern beides zusammennehmen. Einerseits kann nur der Einzelne glauben. Ich kann nicht wie bei den sieben Schwaben, Hannemann, geh du voran, mich dahinter wem anders verstecken. Mein Glaubensvollzug kann nur ich vollziehen und niemand anders an meiner Stelle. Andererseits haben wir ja gesagt, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Also wenn einer alleine auf eine Wirklichkeit guckt, die zum Beispiel so aussieht, dann guckt er hier hin und sagt, die Wirklichkeit ist spitz. Erst wenn ihm ein Zweiter sagt, nein, die Wirklichkeit ist rund. Ja, was sagt er dann? Als erstes wird er sagen, red mal Blödsinn, du redest Blödsinn, geh mal zum Augenarzt. Ich weiß doch, dass die Wirklichkeit spitz ist. Erstmal ist es nicht höflich. Zweitens bringt er sich und den anderen um die Möglichkeit zu erkennen, dass die Wirklichkeit reicher ist. Es gibt einen Fortschritt. Zweiten Schritt, er sagt, aha, wenn ich da sage spitz und der sagt rund, dann gehe ich zum Augenarzt, denn der andere wird schon recht haben. Das ist ja weit verbreitet heute, dass man sagt, die anderen haben recht. Da gehört dann eben dieser holländische Bischof hin, den ich schon angesprochen habe, sagen wir doch lieber gleich Allah, nicht? Da bringe ich wieder den anderen um Möglichkeiten. Das dritte ist, ich stelle mich an die Stelle des anderen. Tatsächlich, die Wirklichkeit ist rund. Aber dann steht da niemand mehr. Es gibt nur eine Lösung. Ich glaube meinen Augen und glaube zugleich dem Wort des anderen, der was anderes sagt, als was ich sehe. Und da hinein gehört erst, da gehört, so lese ich dann dialogisch, Nietzsche meint es anders. In seiner höllischen Einsamkeit hat er einfach nur einen gesucht, der dasselbe sagt wie er. Nein, die Wahrheit beginnt mit Zweien, sagt er, aber mit Zweien, die was Verschiedenes vom Selben sagen. Erst da lerne ich einen Unterschied zwischen meinem Blick auf die Wirklichkeit, oder sagen wir umgekehrt, das Wort Ansicht ist hier sehr schön. Meine Ansicht von der Sache heißt meine Meinung von der Sache. Aber meine Ansicht heißt auch die Ansicht, die die Sache mir zeigt. Kann ich ja als Ansichtskarte verschicken. Ein Unterschied zwischen Ansicht und Wirklichkeit mache ich erst, wenn ich auf jemanden treffe, der von derselben Wirklichkeit eine andere Ansicht hat. Und nur so gibt es auch ein Selbstverhältnis. Natürlich habe ich eine Meinung von mir. Bei meiner Frau und meinen Söhnen weicht die ab. Man kann nur hoffen, nicht zu dramatisch. Ne? Aber klar, weicht die ab. Und erst aus diesem Dialog kommt man der Wirklichkeit näher. Die Wahrheit beginnt mit zwei. Der Glaube beginnt gemeinsam. Und deswegen heißt unser Gebet Vater unser und nicht mein Vater. Mein Vater kann man nicht von meiner Projektion unterscheiden. Unser Vater. Aber unser Vater heißt nicht, dass wir alle das Gleiche sagen, sondern jeder bringt seine unvertretbar einzige Geschichte ein, damit sich der Begriff anreichert. Und so beginnt die Wirklichkeit in diesem Wir, das aber ein Wir und gemeinsam ist, nur weil jeder er selbst ist. Also sowohl Pistheuomen wie Credo. Sowohl wir glauben, wie ich glaube. Wir haben schon gesagt, dass das Theologie ausmacht. Dass es eine gemeinsame Glaubensinterpretation ist, während Philosophie etwas ist, wo der Einzelne für sich denkt. Zwar bleibt es auch bei der Philosophie nicht dabei, sondern es bilden sich philosophische Schulen heraus, was eigentlich nicht sein dürfte. Gibt es die Platoniker und die Aristoteliker und die Kantianer und die Hegelianer. An sich ist das nicht im Sinn der Sache. Weil Philosophie heißt Selbstdenken. Natürlich angereichert von, aber an sich nicht Schule. Das geht eigentlich hinüber in Glaubensstrukturen und in das, was Theologie heißt. Aber zur Theologie gehört es dazu. Eine Glaubensgemeinschaft, in der gedacht wird, so sehr jeder selbst denkt und auch unweigerlich auf seine Weise denkt. Natürlich stellt sich das bei Ratzinger anders dar als bei Wojtyła und bei Rahner anders als bei von Balthasar. Na klar. Aber in dieser Gemeinsamkeit, die dort da ist. Also Credo und Pistheuomen. Ich glaube an den einen Gott, den Allmächtigen, den Vater, den Allmächtigen heißt es im Griechischen, im Lateinischen, also den Allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Sie merken, das ist diese Spitze gegen die Gnosis. Und ich sage, die unsichtbaren Geister sind eigentlich die Schöpfer und die haben uns gemacht. Nein, hier wird klar gesagt, er ist der Schöpfer von allem. Viele Christen meinen ja, der Teufel sei sowas wie ein Gegengott, nicht? Nein, er ist ein Geschöpf Gottes. Und was heißt Geschöpf Gottes sein? Das heißt, von ihm ins Sein gerufen werden und von ihm im Sein erhalten werden. Und jemanden im Sein wollen, das nennt man lieben. Hannah Arendt, die hat ihre Doktorarbeit gemacht über die Liebe bei Augustinus, bei Jaspers, und die bringt den Augustinus auf eine knappe Formel. Wir wissen heute, dass die Formel aus einem Liebesbrief von Heidegger an sie stammt. Der sagt, volo ut sis, lieben heißt sagen, ich will, dass du seist. Das ist die kürzeste Definition von Liebe. Ich will, dass du seist. Ich tue dann immer noch dazu, weil es mit einem geht nicht, und ich möchte mit dir zusammen sein. Denn das bloße Sein allein ist es nicht. Und deswegen kann ich Liebe nicht auf einen Begriff bringen. Dann sind die zwei. Ich will, dass du seist und ich will mit dir zusammen sein. Und das sagt Gott zum Teufel, natürlich. Weil das zu uns auch sagt, wir sind ja auch Sünder. Gott ist nicht einer, der sagt, wenn du mir nicht nach dem Gefallen bist, willst du nämlich mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Sondern er sagt, ich setze dich in deine Freiheit und du kriegst die Freiheit, damit du Ja sagen kannst. Aber wenn du Nein sagst, dann respektiere ich das Blut deines Herzens. Das macht dich zwar unglücklich und das kann ich nicht ändern. Denn wer zum Leben und zur Liebe Nein sagt, der ist unglücklich. Das ist keine Strafe, das ist einfach so. Aber ich gebe dir sogar die Kraft zum Nein sagen. Du willst Nein sagen und ich gebe dir die Kraft dazu, weil es deine Freiheit ist, wenn du sie benutzen willst dazu. Geschöpf. Das Sichtbare und Unsichtbare. Alles von ihm her, um von ihm zu verantworten. Natürlich. Das ist das, was hier gesagt wird. Und deswegen fand ich so schade, dass in der Neuzeit der Gedanke der Schöpfung vergessen worden ist unter den Christen. Kam nicht groß vor. Haben die immer übersprungen, haben gleich von der Erlösung geredet. Die Reformatoren sowieso, weil die sagen, die Natur ist so verdorben, wollen wir gar nicht davon zu reden. Aber katholisch war es nicht viel besser. das wunderbar erschaffen wird gleich übersprungen in wunderbarer erlöst. Während die Basis von allem wirklich ist, was heißt denn Schöpfungsglaube? Schöpfungsglaube heißt, was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert, jeder und jede gerufen. Und zwar um seinet bzw. ihretwillen. Das heißt beim Namen gerufen, jeder ist grundsätzlich gewollt und bejaht. Das sagt, das ist diese unglaubliche Aussage des Schöpferglaubens. Und da die Menschen alle so deprimiert sind heute und so depressiv und irgendwie so denken, die Welt wäre besser dran ohne sie. Eigentlich wollen sie es doch nicht glauben, aber sie haben so die Befürchtung. Ist diese Basis so ungeheuer wichtig, dass hier gesagt wird, du bist bejaht. Du musst auch nicht erst was leisten, wie unter Menschen. Du musst nicht hübsch sein, du musst nicht tüchtig sein. Du wirst bejaht vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Reuelos und unwiderruflich. Das ist das, was der erste Glaubensartikel sagt. Ganz egal, was wir machen und tun, wir sind reuelos und unwiderruflich ein für alle Mal gewollt. Es ist uns gesagt, ich will, dass du seist und dass du du seist. Glauben wir das wirklich? Wenn wir das wirklich glauben würden, wäre mit uns was anderes und mit unserem Miteinander sein. Die Probleme wären noch nicht aufgehoben. Wir bleiben ja Sünder und Reibereien blieben genug. Aber es würde die ganze Welt verändern, wenn wir das wirklich glauben würden. Das ist das Erste. Und dann geht es weiter. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes einzig geborenen Sohn, Unigenitum. Gegenüber den ganzen Göttersöhnen, die die Welt füllen, den Herrn, einen. Warum einen? Weil er sich restlos an den einen verschenkt. Da ist für einen zweiten gar nichts mehr da. Da muss ich von dem Christusprinzip reden, um das irgendwie weiter zu verteilen. Ein Prinzip ist unerschöpflich. Die Idee Mensch ist unerschöpflich. So viele Menschen, wie es gibt, sieht immer noch jeder anders aus als der andere. Aber es geht nicht um eine Idee. Es geht um eine Wirklichkeit. Und dann ist Ganzheit nur in einem gegeben. Natürlich. Und nicht halb. Aus dem Vater gezeugt, im Lateinischen heißt es geboren. Auch ein Unterschied, nicht? Kann man darüber nachdenken. Das eine ist mehr männlich formuliert, das andere ist mehr weiblich formuliert. Von dem Mutterschoß. Ist doch schön. Griechisch natürlich männlich, klar. Also die Griechen. Nicht? Nein, es kommt die andere Seite hinein. Vor allen Zeiten, wurde ja gestern zu Recht zur Ordnung gerufen, red nicht vom Anfang. Nicht? Vor allen Zeiten, nicht am Anfang der Zeit. Vor allen Zeiten. Ante omnia secula, ehe es überhaupt Zeiten gibt, nicht? Weltzeiten gibt, Äonen gibt. Nicht? Ehe es das gibt, gezeugt. Licht aus Licht, finde ich auch schön, dass das im Griechischen so heißt, das zitiere ich inzwischen auch immer, eigentlich nur in dieser Form, statt Gott von Gott oder Licht vom Lichte, dieses D, hier ist es dieses Licht aus Licht, finde ich so schön. Nochmal, also kommt dieser Gedanke des Ursprungs anders heraus und dabei. Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Und dann eigens, darüber haben wir gestern ja schon gesprochen, gezeugt, nicht geschaffen. Eben gegen diese unweigerliche Anknüpfung der ersten Väter an der Weisheitsspekulation Israels. Wo die Weisheit natürlich ein Geschöpf ist, aber ein Supergeschöpf. Und dass die da denken, erstmal anzuknüpfen, sei es, wir hatten das ja, sei es, dass die Weisheit den Heiligen Geist bedeutet, sei es, dass die Weisheit den Sohn bedeutet, in beiden Fällen Geschöpf. Und dagegen wird ja ausdrücklich gesagt, nein, nicht geschaffen, sondern in einem echten Sinn gezeugt. Nicht irgendwie, das heißt wirklich ganz dasselbe nochmal ausgeflossen aus, geworden wie auch immer. Das wird gleich verdeutlicht mit dem Wesensgleich, nicht? Das ist jetzt dieses berühmte Homoousios. angeblich die Frauen auf dem Markt sich darüber gestritten haben, ob das homoiousios heißt, das heißt ähnlich, gleich, oder ob es heißt, nein, wirklich wesensgleich, homoousios. Im Lateinischen consubstantialis, von der gleichen Substanz, von der gleichen Substanz, soll man das hier übersetzen, ne? Das heißt ja hier nicht drunter stehen, von der gleichen Gesamtwirklichkeit. Nicht Usia, wir haben darüber gesprochen. Das bedeutet eben, sagen wir dann, wesensgleich, nicht wesensähnlich, wesensgleich, dasselbe Wesen. Wesensselbig wäre noch besser, ne? To patri, wesensgleich dem Vater. Das ist der Ertrag dieser ganzen Diskussionen gewesen. Er geht aus dem Vater hervor, aber ohne jede Form von Minderung. Durch den alles geschaffen worden ist. Nicht? Durch den Sohn, im Sohn ist alles geschaffen. Diese Punkte, die wir schon angesprochen haben, wo ist überhaupt die Möglichkeit in Gott, dass da jemand hineinpasst? Das ist so ähnlich, wie wenn Sie jetzt auf der menschlichen Ebene diese berühmte Mythos nehmen aus dem Gastmahl von Platon, was ja nicht Platon erzählt, sondern Aristophanes, seine Figur Aristophanes, von den Hälften, aus denen man ein neues Gastmahl macht. Wenn das Paar wirklich aus zwei Hälften bestünde und würde zusammenpappen, wo passt dann noch ein Kind hin? Wenn ich das so entwerfe, dass wir jetzt ein gerundetes Ganzes sind, dann kann Kind nur heißen, hier wird was kaputt gemacht oder aufgesprengt. Nein, es geht ja darum, um diese innere Offenheit für, und über die müssen wir heute nach dem Mittagessen noch reden, wo die ihren Ort hat, genau nämlich in dieser Dreiheit, dass schon bei der Zweierbeziehung ich den Partner mit Gott zu teilen habe. Und dann kann ich ihn hinterher auch mit dem Baby teilen. Sonst sitzt man da ausgeheimatet da in der Schmollecke. Nicht? Das ist uns der andere Entwurf, während inzwischen die Mutter da ihre Liebesgeschichte abzieht, nicht? Und Kind gucken muss. Nicht? Also muss man sehen, wie nimmt man das auf? Nicht? Also, und jetzt geht es über diesen Sohn weiter, also durch den erstmal zurück auf die Schöpfung, durch den alles geschaffen ist. Wir haben ja gesagt, dass die Schöpfung ist eine Tat der ganzen Trinität. Vom Vater durch den Sohn im Geist ist so dann die etablierte Formel, die die Liturgie immer verwendet. Qui propter nos hominis, der wegen uns Menschen und um unseres Heiles willen aus den Himmeln herabgestiegen und Fleisch geworden ist, aus Heiligem Geist und Maria, oder eben vom Heiligen Geist aus Maria, nicht, wie wir dort sehen. Also hier haben wir, ich hatte ja gesagt, die Bibel und auch die Bekenntnisse gehen aus von der ökonomischen Trinität. Und da erfährt der Mensch eben tatsächlich auf dieser Stufe erst einmal, das Ganze geschieht, um ihn zu retten. Die Frage ist, ob das eben schon die ganze Wahrheit ist. Ob es bloß geschieht, um ihn zu retten, oder ob es nicht tiefer nochmal als die Rettung darum geht, mit ihm Hochzeit zu machen, die jetzt leider eine der Rettung ist. So wie das bei den Propheten, vor allen Dingen bei Ezechiel heißt, nicht, wo er sagt, ich habe dich geliebt und dann bist du zu einer Hure geworden. Aber ich hole dich zurück und ich führe dich in die Wüste und ich rede zu deinem Herzen. Also ist es nötig, Erlösung, und es geschieht um der Erlösung willen, kein Nein dazu. Die Frage ist nur, ist es schon das Äußerste und Tiefste? Wenn man das nämlich zu sehr festhält, droht die Gefahr zu sagen, Gott muss uns noch dankbar sein, dass wir unsere scheußlich benommen haben, so konnte er seine Liebe zeigen. Wir sind ja so erfinderisch in unserem sich entschuldigen, in unserem Herunterreden unserer Schuld. Das Erste, was passiert, wenn wir schuldig werden, ist die Trübung unseres Bewusstseins. Und wir behaupten dann, es ist halb so wild. Was macht der Adam? Anstatt zu sagen, sei mir armem Sünder gnädig, sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast. Er legt gleich los und denkt, Angriff ist die beste Verteidigung. Statt um Vergebung zu bitten, fängt er an, sich zu entschuldigen. Und ich mache Sie darauf aufmerksam, wie wenig wir in unserer Umgangssprache unterscheiden zwischen entschuldigen und vergeben. Dabei ist das eine das Gegenteil vom anderen. Wenn das Kind die Grippe hat, schreibt die Mutter eine Entschuldigung. Wenn es schwänzt, fehlt es unentschuldigt. Und dann ist ihm zu vergeben. Und wir treten den anderen vor Schienbein, sagen Pardon und lassen offen, ob mit Absicht oder nicht. Nein, man muss es ganz scharf auseinanderhalten. Vergeben ist das Gegenteil von Entschuldigen. Entschuldigen sagt, du warst es nicht. So das Wetter, die Nerven, die Verdauung, der Föhn in Süddeutschland. Ne? Da sind die gut dran damit. Also was immer man da sagt. Ne? Nein, vergeben heißt sagen, du warst es. Und ich sage dir und uns neue Zukunft zu, miteinander. Gerade Gegenteil. Also das Erste, was passiert, wenn wir schuldig werden, ist die Trübung unseres Bewusstseins. Warum? Weil das Organ für die Wahrheit unser Herz ist. Herz ist die Mitte der Person. Im Hebräischen gibt es kein Wort für Gewissen, das heißt Herz dort. Lev. Deswegen bittet Salomon Gott um ein hörendes Herz am Tag seiner Thronbesteigung. Also, weil unser Herz das Organ für die Wahrheit ist, hat der kleine Prinz, hat der Fuchs nicht recht bei Exupéry, der sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Man muss dazu sagen, man sieht nur mit dem guten Herzen gut. Mit dem bösen Herzen sieht man schlecht. Und wenn man schuldig wird, ist das Erste, was passiert, man ist nicht mehr in der Wahrheit, sie ist getrübt. Und man meint, man könnte sich entschuldigen, anstatt vernünftig um Vergebung zu bitten. Und dann ist eine der raffiniertesten Formen der Entschuldigung, zu sagen, Gott muss mir noch dankbar sein, dass ich jetzt ein Sünder bin, darauf kann er jetzt seine Gnade leuchten lassen. Was kann man da noch machen? Da muss man schon der liebe Gott sein, um das noch in Ordnung zu bringen. Ne? Muss man wirklich festhalten. In aller Schärfe. Also, er kommt für uns, um uns zu erlösen, ja. Aber bitte nicht vergessen, dass das zugleich eben schlimm ist und schrecklich ist. Und natürlich gibt es in meinen Augen den gefährlichsten Text der ganzen Liturgie, Osternacht, mit der glückseligen Schuld. Ich muss Ihnen gestehen, mir ist das jedes Mal ein Ärgernis, wenn ich den Text höre. Soll ich das glückselig nennen, dass dieser Jesus von Nazareth, der ganz und gar aus seinem Vater lebt und auf seinen Vater hin, sagen muss, ich bin von ihm verlassen. Wir wissen doch gar nicht, was Gottverlassenheit ist, weil er uns gar nicht so schert. Wir leben doch daher und sind mit allen möglichen anderen zufrieden und glücklich. Soll ich das glückselig nennen? Kann ich nicht. Aber es ist geschehen zu unserer Erlösung, ja. Aber tiefer noch, in diesem unabgelenkten und unaufgebbaren Willen zur Gemeinschaft mit uns. Und dann aus dem Heiligen Geist und Maria, vom Heiligen Geist her, aus Maria, sagt der lateinische Text, der Jungfrau ist er Mensch geworden. Dass die Leute das nicht nachvollziehen können, heute die da so rumreden, als ob nicht gerade Griechen sich doch in aller Schärfe absetzen müssen von den griechischen Göttersöhnen. Dass das die doch damals nicht im Entferntesten haben denken können, so ein Zeug. Und sollten die etwa nicht wissen, wo die kleinen Kinder herkommen, sodass wir erst selber aufgeklärt sind, weil die noch an Klapperstorch glaubten? Oder was ist da eigentlich gemeint? Muss man denen erst erklären, wo die Kinder herkommen? Ich verstehe nicht diese Selbstverständlichkeit, dass Josef der Vater ist. Ich verstehe nicht, wieso die dann überhaupt, natürlich, das weiß ich auch, und Ratzinger hat das ja auch damals klar geschrieben in seinem Buch Einfach ins Christentum, er hat dazu in der Neuauflage einiges geklärt in seiner Antwortstellungnahme, oder er hat vorhin mal einen Aufsatz dazu geschrieben irgendwo, wo er sagt, natürlich hängt die Gottessohnschaft nicht daran. Das ist nicht der Punkt. Aber muss man denn überhaupt dauernd in Notwendigkeiten denken? Gibt es nicht einfach einen Überschuss der Liebe? Ich verstehe nicht, wie jemand dann glauben kann, dass dieser Mensch, der da rumläuft, wirklich Gott von Gott und Licht vom Lichte ist, aber das viel leichtere, dass er von einer Jungfrau geboren ist, nicht glauben kann. Wie verteilen sich denn da die Gewichte? Das ist mir wirklich offen gesagt schleierhaft. Das ist ja einer der Exegese-Regeln der Rabbinen, dass man vom Größeren aufs Kleinere schließt. Was ist denn schon eine Jungfraugeburt gegenüber der Tatsache, dass die zweite Person der Gottheit Mensch wird, frage ich Sie. Und deswegen habe ich so meine Zweifel bei den Kollegen, die das eine glauben und das andere nicht. Was glauben die denn wirklich? Lassen wir es so stehen, kann jeder darüber nachdenken. Ich will nur gegenüber der weitgehend herrschenden allgemeinen Stimme mal sagen, man kann doch vielleicht auch mal so denken oder mal darüber nachdenken, ob da nicht was dran sein könnte. Nur einfach so. Nur einfach so. Ist das wirklich so ausgemacht, dass das gar nicht sein kann? Aber dass er trotzdem Gottes Sohn ist, oder ist er das auch nicht? Und was heißt dann noch Christ sein? Haben wir noch die Bergpredigt gut, die Feindesliebe. Nicht? Also muss man wirklich hingucken. Und dann wird das geschichtlich verankert. So Pontius Pilatus, natürlich. Da gehört es hin. Und er hat gelitten, er hat wirklich gelitten, er ist begraben worden. Diese ganzen Reden mit dem Scheinleib und so, die natürlich sofort kamen und bis heute da sind. Wieder antignostisch, nicht? Caro cardo salutis, schreibt Tertullian. Das Fleisch ist die Türangel, in dem das Heil schwingt. Caro cardo salutis, daher kommt ja Kardinal. Ne? Das heißt, dass es so die Türangel sind, wo also die wichtigen Dinge dran hängen, wo alles drin schwingt. Angelpunkt, sagen wir auch sonst. Ne? Kardinaltugenden ist dasselbe. Ne? Caro cardo salutis, das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils. Gegenüber allen Vergeistigungstheorien in Ost und West, die sie uns aufdrängen, weil wir so Probleme mit unserem Leib und Körper haben. Sind wir alle so ein Stück weit so ein bisschen Platoniker, sagen, eigentlich bin ich ja die Seele. Nicht? Nein, ist nicht so. Wirklich gestorben, wirklich begraben und auferstanden. Und da wird bezogen, worauf sich das bezieht, Secundum Scripturas. Das denkt von einmal an die Kirche, sucht diese Bilder heraus, die sie dort findet. Darüber hat ja Lehmann seine theologische Doktorarbeit gemacht, über am dritten Tage, dieses Bild der, im Alten Testament, das eben einfach ein symbolisches Bild nochmal ist, weil für die Juden war es so, dass eben erst nach den drei Tagen wirklich der Tod vollzogen ist. Das haben sie in verschiedenen Kulturen. Denken Sie an das tibetanische Totenbuch, wo der Tote, sagen wir, also 9 Tage noch begleitet wird und ihm gesagt wird, was der Seele jetzt noch passiert, diesem Zwischenbereich, dass das nicht einfach ein Moment, ein Augenblick ist, sondern dass das ein Geschehen ist, das dorthin gehört. Deswegen ist es so wichtig bei der Erzählung vom Lazarus, dass es der 4. Tag ist und dass er schon riecht. Nicht? Klar ist, er ist wirklich tot. Aus dieser Vorstellung heraus, bei 3 Tagen kann auch scheintot sein oder so ähnlich. Nicht? Am 3. Tage, der 3. Tod ist aber, so wie in den Märchen auch, wenn die Not am höchsten ist, dann dieser Aufbruch, den Bloch so geliebt hat, die Trompeten im Fidelio oder so. Nicht? Jetzt die Öffnung für. Und das aus den Schriften eben genommen und jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters, was natürlich ein Bild ist, und wo er wiederkommen wird in Herrlichkeit, um die Lebenden und schon die, und die Toten zu richten und deren, dessen Reich dann kein Ende hat. Das schreiben sie einfach so hin. Dazu zu nehmen ist natürlich, was bei Paulus steht, dass er am Ende das Reich dem Vater übergeben wird. Und das ist kein Widerspruch. Er sitzt hier auf dem Thron neben dem Vater. Sein Reich ist das Reich des Vaters. Und kein Moment beansprucht er es für sich. Natürlich nicht. Wo das in aller Schärfe gesagt wird, und das ist doch ein Ärger, ich habe schon davon gesprochen, dass der Menschensohn sagt, was, weil ihr mich besucht habt im Krankenhaus, weil ihr mich im Gefängnis besucht habt, nicht weil ihr da Caritas-Werke geübt habt. Das ist keine Caritas-Geschichte. Weil ihr das mir tut. Personenzentrierter kann es überhaupt nicht sein. Und lassen wir doch mal zu, wie das von außen auf Leute wirken muss, was das für ein Ärgernis ist mit diesen Christen da. Wie wirkt das auf einen Muslim und auf einen Juden? Lassen wir es doch zu. Diese ganze Befremdlichkeit, die da drinnen steckt. So, und jetzt kommt der dritte. Im Griechischen topneuma, nicht? Neutrum, das Pneuma, nicht? Das kommt natürlich in der deutschen Übersetzung da nicht raus, aber wir sagen der Geist, nicht? Ich halte das Neutrum für wichtig, ich habe meine Habilitation gemacht über den Begriff des Heiligen. Ich habe da eigentlich dann auch so einen Abschnitt drin gehabt, wo ich gesagt habe, das Heilige ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil es auf eine Fremdheit des uns nahen Gottes aufmerksam macht. Das verschwindet, wenn wir eben so bei er und sie einfach bleiben und können da so einfach mit umgehen, im Sinn dieses Christus hat die Christen frech gemacht, nicht vom Kierkegaard. Sondern dass hier zugleich auch nochmal diese Andersartigkeit da auftaucht, die hier drin steckt. Heilig als diese Gottvorbehaltenheit Gottes selbst, dass wir niemals wissen werden, wie sich das anfühlt, Gott zu sein. Nicht? Dass das sein wird. Und das drückt sich, meine ich, deswegen ist das, finde ich es, was fehlt, ist das Femininum, darüber haben wir geredet. Nicht? Aber ich finde das Neutrum auch einen ganz wichtigen Punkt, dass das auftaucht. Im Hebräischen, wie Sie wissen, dieses Ruach, das ist nicht einfach hin weiblich, ist manchmal weiblich und es ist auch nicht weiblich. Aber wichtig sind natürlich die Stellen, wo es weiblich gelesen wird, um das mit einzubringen dann. Und davon wollen wir heute Nachmittag ja dann noch reden, von dem Empfangen, das dorthin gehört. Also der Geist, und jetzt heißt es sofort, dass er auch Kyrios ist. So wie Jesus Kyrios heißt, ist auch der Geist Kyrios. Kyrion, nicht? Dominus, er ist Herr, ist nicht untergeordnet, er ist nicht einfach bloß eine Kraft oder ein Bote von dem Vater oder Christus her. Er ist selber der Herr, genau wie Jesus Herr ist, der ausdrücklich gesagt, und er ist der, der das Leben schenkt. Nicht, der das Leben macht, heißt es ganz wörtlich, nicht? Der haben wir übersetzt hier Lebensspender, also der Lebensmacher. Steht der Lebendigmacher. Nicht? Wobei ja wichtig ist, vom Aristoteles her, dieser Satz, den ich auch so liebe, wo er sagt, bei Lebewesen ist Sein und Leben dasselbe. Man kann nicht sagen, Sein heißt erstmal, ich bin da und dann klebt obendrein noch die Bestimmung Leben drauf, sondern sagt, muss man aristotelisch sagen, ein toter Löwe ist kein Löwe. Ich kann nicht sagen, das ist ein Löwe und der ist tot. Ich muss sagen, das war ein Löwe. Jetzt ist ein Löwenkadaver. Also Sein selber ist zu sehen als verschieden. Es ist nicht so, Sein heißt erstmal vorhanden sein, wie ein Pult. Und dann kommt noch eine Hülle drumherum, die nennt man Leben. Und noch eine Hülle drum, die nennt man Geist oder so. Sondern Sein selber ist entweder bloßes Vorhandensein, wie bei einem Pult. Oder es ist wie bei Lebewesen, Leben. Ein Lebewesen ist nur, solange es lebt. Wenn es nicht mehr lebt, ist es nicht. Und ein Geistwesen ist nur so lange da, wie es aufgerufen wird, gut zu sein. Denn Freiheit ist bestimmt durch den Ruf dazu, der Wahrheit die Ehre zu geben und das Gute zu tun. Sagen wir, ungeniert zu lieben. Und darum ist die menschliche Situation, die Geistsituation eine fundamental ethische. Ob das dann schon bewusst ist, natürlich im Embryo ist es noch nicht bewusst, aber es ist grundsätzlich diese Situation, so wie Lebewesen nur gegeben ist, wo es lebt, ist Geistwesen nur gegeben, wo genau dieses Stehen in diesem Gerufensein ist, der uns unsere Würde gibt. Auch wenn sie zunächst mal nur seinshaft angelegt ist. Also der Lebensspender. Und dann kommt es jetzt ganz deutlich, hier taucht ja, Sie haben das gesehen, Sie haben das vorne in dem Vorspann auf der Seite auf dem Blatt 35 schon, da in dem Kleingedruckten stehen, dass hier zum ersten Mal also auftaucht das Filioque. und dass es dann erst ja durchgeführt wird von der Westkirche hier, nicht? Dass hier das hineinkommt. Im Griechischen heißt es, der aus dem Vater hervorgeht, nicht? Und lateinisch wird eingefügt, qui ex patre filioque procedet. Das ist der fundamentalste Unterschied zwischen den beiden Texten. Das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Geht auf jeden Fall aus dem Vater hervor. Die Frage ist, ob er aus dem Vater durch den Sohn oder aus dem Vater und aus dem Sohn hervorgeht. Das ist die bleibende Spannung zwischen diesen beiden Christentümern bis heute. Und dann wird nochmal ganz wichtig gesagt, nach dieser Formel Lex Orandi, Lex Credendi, also die Weise, wie wir beten, zeigt, was geglaubt wird, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet wird und verherrlicht wird. Er ist nicht bloß der, durch den Vater und Sohn verherrlicht werden, sondern er ist der, der mit Vater und Sohn verherrlicht wird. Ganz wichtig. Er ist nicht bloß die Liebe zwischen denen, sondern er ist selber geliebt und liebend. Und von uns her gesprochen, das ist das, was hier steht, er wird von uns her angebetet und verherrlicht, dass das hier in aller Deutlichkeit hineingehört, nicht? Und da taucht das Sünden dann nochmal auf, nicht? Syndokatsomenon, mit angebetet, nicht? Im Lateinischen wird es auseinandergenommen, simul adoratur. Nicht? Im Griechischen ist sogar ein Wort. Und er wird verherrlicht. Er ist nicht bloß die Herrlichkeit der beiden, sondern er wird selber verherrlicht. Und dann wird abgehoben, wo er sich besonders zeigt, was ihm besonders zugewiesen wird. Er spricht in den Propheten. Nicht, dass das hingehört. Er spricht durch die Propheten und nicht bloß den Propheten, insofern sie etwas vorhersagen, sondern indem er uns überhaupt diese Möglichkeit gibt, Gottes Wort zu hören. Nur im Geist können wir sagen, Jesus Christus ist der Herr. Nur aus dem Geist kann Maria ihn empfangen und ihn gebären. Und dann kommt ja die Schwierigkeit, dass jetzt wir da auch im Folgenden, deswegen ist es da ja in Klammern gesetzt, nicht? Das mit dem An, das da jetzt hineinkommt, was im Griechischen steht eben, eis mian. Da steht auch das, da steht das eis da, dieses An oder In, während im Lateinischen das ja fehlt und wir auch korrekterweise sagen müssen, wir glauben eigentlich nicht an die Kirche, wir glauben die Kirche. Augustinus hat dann die Formel, credere in Deum geschieht credere Deo und credere in Deum. Also ich glaube dem Gott, hier muss ich den Artikel verwenden, damit deutlich wird, dass ich den Dativ meine, also ich glaube Gott, dann ich glaube Gott sich selbst, ich glaube ihm Gott, Akkusativ, und dann drittens nochmal, ich glaube an ihn, ich vertraue auf ihn, ich gründe mich ganz auf ihn. Beide Dinge gehören zusammen. Buber reißt das ein bisschen auseinander. Er sagt, jüdisch haben wir also den Fiduzialglauben und die Christen haben durch den Luther den Wortglauben, den Dasglauben. Das ist eine wieder überschärfte Entgegensetzung. Glaube ist beides. Wem ich vertraue, dem glaube ich auch, was er sagt. Und zwar, was er über sich sagt. Zumal es gar nicht anders geht, als dass man das glaubt. Denn wie soll man auf die Idee kommen, dass Gott uns liebt, als wären wir wirklich ein personales Gegenüber wie sein Sohn. Das kann man ja nur glauben. Ich verstehe nur nicht, warum die Leute dann immer davon reden, dass das Glauben eigentlich Wissen heißt. Glauben heißt natürlich Wissen. Was heißt denn Wissen? Ja, wenn ich mit Kollegen rede, was sagen die? Wissen heißt, Gründe angeben können und beweisen. Was höre ich dann immer? Und da halte ich denen entgegen, ja, und was ist mit den Leuten, die da auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden sind und der stellt die DNA-Analyse raus, die waren es gar nicht? Sollten die das nicht gewusst haben? Bloß weil sie es nicht beweisen konnten? Sind die Leute immer ganz verärgert und sagen, ja, das ist doch ganz was anderes. Sag ich, wieso ist das was anderes? Ich habe sie gefragt nach einer Definition, was ist Wissen? Und sie sagen mir was, was vielleicht auf wissenschaftliches Wissen passt, aber überhaupt nicht auf das Wort Wissen. Dann sind sie noch mal böse, aber ich habe recht. Nein, Wissen heißt, ich kann sagen, dass ich sagen kann, wie es ist. Ob ich da Gründe habe, ob ich es beweisen kann, ob ich es gesehen haben muss. Denn Wissen ist die Wortsilbe drin, die Wurzel drin, wit, sehen. Warum soll ich es nicht bloß gehört haben? Was heißt bloß? Sind meine Augen zuverlässiger als das Wort des zuverlässigen Gottes? Nein, hoffen heißt nicht wissen. Ich kann sagen, ich weiß im Glauben, dass Gott mein Heil will. Aber ich kann mich nicht hinstellen hier und sagen, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Wäre Vermessenheit. Deswegen sind Glauben und Hoffen zu unterscheiden. Macht aber die Bibel noch nicht. Die berühmte Definition im Hebräerbrief: überzeugt sein von Dingen, die man noch nicht sieht, ist an sich eine Hoffnungsdefinition. Und erst später tritt das auseinander, Hoffen und Glauben. Und leider sagt sogar der heilige Thomas, Glauben heißt nicht Wissen. Gestützt auf diese Definition und auf den Aristoteles. Aber ich finde das nicht gut. Glauben heißt Wissen. Ich weiß im Glauben. Was Glauben nicht heißt, ist Einsehen. Ich habe es nicht eingesehen. Ich weiß es aufgrund des Wortes eines anderen hin. Aber warum soll ich das nicht Wissen nennen? Kann ich überhaupt nicht sehen. Und deswegen heißt hier Glauben nicht nicht wissen. Ich weiß im Vertrauen auf eine Zusage. Bitte? Wenn es davon kommt, ja. 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 So ist es. Und das entfällt ja hier. Es wird sogar, es wird ja noch an einem Punkt mehr zugespitzt. Im Lateinischen wie im Griechischen haben sie keinen Unterschied zwischen Wissen und Wissenschaft. Das heißt beide mal griechisch Episteme und heißt lateinisch Scientia. Wissen und Wissenschaft. Und für die Wissenschaft gilt es ja, dass dort methodische Dinge gelten, dass man das begründen muss, dass man hier eingesehen haben muss. Das gilt für Wissenschaft, für wissenschaftliches Wissen. Aber es gilt nicht für jede Art von Wissen. Und mit welchem Recht soll jemand hingehen und sagen, ich nenne Wissenschaft, Wissen nur wissenschaftliches Wissen? Das ist eine nicht wissenschaftliche Entscheidung. Die kann jemand treffen. Aber wieso soll er mich darauf verpflichten? Überhaupt nicht. Was bleibt dann übrig zu sagen? Und das sagen ja auch eine Reihe der theologischen Kollegen. Glauben heißt Leben mit der Hypothese, ist eine Theorie. So wie die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist eine Theorie und Theorie heißt ein Hypothesengeflecht. Das heißt, ich mache einen Vorschlag, wie das wäre, und für eine Hypothese stirbt natürlich kein Mensch, darf er gar nicht. Das wäre ja Fanatismus. Ich kann noch nachvollziehen, dass eine ganze Reihe von Theologen sagen, die Theologie ist Hypothesenbildung und Theorien. Aber dass dann Kollegen auch sagen, der Glaube selber ist eine Hypothese, das finde ich nicht gut. Sagt zum Beispiel Kollege Pannenberg. Man hat ja eben einfach eine andere Hypothesendefinition, aber das ist nicht die übliche. So eine Hypothese heißt, ich habe Fakten und ich mache einen Vorschlag, wie man sie lesen kann. Ein Vorschlag. Hypothesen, Theorien sind niemals wahr oder falsch. Sie sind bewährt oder eben nicht mehr bewährt. Sie sind nicht wahr und falsch. Das ist Wissenschaftstheorie. Aber der Glaube, der wird behauptet als wahr. Wobei ja wieder ein Unterschied zu machen ist, merken Sie, was ich eben jetzt gesagt habe, der Glaube heißt entweder das Glauben, dann ist es ein Vollzug, oder es ist der Inhalt. So wie wir sagen, das Credo. Also Credo heißt eigentlich, ich glaube, das ist ein Vollzug. Und dann heißt es zugleich, der Inhalt, das Geglaubte. Die Theologen unterscheiden das, indem die dann sagen, das eine heißt Fides Quae, da ist zu ergänzen der Glaube, der geglaubt wird, dann ist der Glaubensinhalt. Und dann sagen sie Fides Qua, das ist der Glaube, mit dem oder durch den geglaubt wird, das ist das Glauben. Und das muss man dann sehen, dass man immer noch auseinanderhält, wenn von Glaube die Rede ist, ist gemeint die Fides Quae, der Glaubensinhalt, oder ist gemeint die Fides Qua, das Glauben. Und das sind zwei verschiedene Dinge, klar. Und muss man also sehen, dass man die nicht verwechselt, sonst wird natürlich alles Mögliche falsch dann und nicht vertretbar.
Ist so, dass das alttestamentliche Wort von dir, ich weiß, dass mein Erlöser bin, ist das so?
Ich würde das genau dort einordnen. Wer glaubt, weiß. Und bei Paulus, der schreibt auch nochmal, Sio cui credidi, ich weiß, auf wen ich meinen Glauben gesetzt habe.
Nein,
ja. Das gehört dort hinein. Deswegen ja meine Definition, ich habe lange überlegt und weiter bin ich nicht gekommen als bis dorthin bis jetzt. Ich sage, Wissen heißt, es muss so kompliziert ausgedrückt werden, weil genau das Bewusstsein hineingehört. Sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, die Zahl der Sterne ist augenblicklich gerade, dann kann das wahr sein oder nicht, ich weiß es nicht. Wenn ich einen wahren Satz sage und weiß, dass ich einen wahren Satz sage, das nenne ich Wissen. Deswegen jetzt darf in der Definition natürlich nicht nochmal Wissen vorkommen. Drum muss ich es so umschreiben und sagen, ich kann sagen, dass ich sagen kann, wie es ist. Woher ich das weiß, ist offen. Ob das stimmt oder ob ich es mir einbilde, ist auch offen. Gehört nicht in die Definition. Eine Definition steht nur drin, sagen können, dass ich sagen kann, wie es ist. Das heißt Wissen. Bitte? Das ist jetzt die subjektive Seite, dass ich sage, ich bin davon überzeugt, dass das so ist. Und wir wissen natürlich genau, dass ich Gewissheit und Wahrheit unterscheiden muss. Ich kann mir das einbilden. Dass Leute oft nur meinen zu wissen, das habe ich in meinem Leben oft genug erlebt, nämlich bei Examina von Studenten. Nee? Dass man dort meint zu wissen und dann stellt sich raus, man weiß nicht. Insofern kann man sagen, normalerweise ist Wissen nochmal eine Sache des Glaubens. Dann dreht sich die Sache nochmal um. Nee? Weiß man wirklich oder glaubt man nur zu wissen? Also deswegen muss ich Gewissheit natürlich unterscheiden von wirklicher Wahrheit. Sie haben völlig recht. Es gibt dann, die Scholastik hat unterschieden zwischen der Certitudo subjectiva, das wäre die Gewissheit, und die Certitudo objectiva, das wäre sowas wie die Evidenz. Die meinten, nur habe ich die objektive Evidenz ja immer nur auf subjektive Weise. Nicht? Deswegen komme ich aus dem Subjekt nicht raus, deswegen kann ich durch Subjekt nicht kürzen. Hatte ich ja schon gesagt. Das macht nur die Science, die neuzeitliche. Nicht? Das bleibt alles bestehen, das Problem. Aber das erlaubt nicht zu sagen, Glauben heißt nicht Wissen. Das ist mein Punkt. Genau wie Glauben nicht mit dem Zweifel verbunden ist, sondern mit Anfechtungen. Zweifel muss nicht sein. Manche Leute sagen, der Zweifel gehört zum Glauben und sei der bessere Glaube. Das habe ich eben vor Jahren sogar in einer unserer führenden geistlichen Zeitschriften gelesen. Ich habe gleich den Redakteur angerufen, den Chefredakteur, den ich kenne, und habe gesagt, sag doch mal bitte dem Betreffenden, ich würde an seiner Intelligenz zweifeln, ob er das auch gut findet. Was soll denn das heißen? Nein, angefochten, aber nicht zweifeln. Also nicht wissen ist nicht Glaube und zweifeln ist nicht Glaube. Glauben heißt Wissen. Oder meinetwegen sagen sie zu meinen zu wissen, aber das müssen sie von jedem Wissen sagen. Von jedem Wissen außer, da ist für mich ein Punkt schlechthin ja Evidenz, ich weiß genau, dass ich der Wahrheit die Ehre geben soll und lieben soll und nicht unmenschlich sein. Das ist für mich der Punkt absoluter Evidenz. Aus der Satienz heraus. Da bin ich Kartesianer in dem Punkt. Oder Kantianer, sagt Faktum der Vernunft. Alles andere kriegt immer schon die Klammer drumherum. Ich glaube zu wissen, aber bitte nicht bloß unser Glaube. sondern alles Mögliche in der Philosophie und im Leben. Dass wir wir sind. Was meinen Sie, was jedem von uns passierte, wenn wir auf einmal uns alle mit einem anderen Namen anreden würden? Wenn wir noch einen Rest von Vernunft hätten, würden wir nicht sagen, alle anderen spinnen und ich bin normal, sondern wir würden sagen, ich habe offenbar komisch geträumt. So ist es. Das gehört genau in das Wort Überzeugung hinein. Eben, was ist eine Überzeugung? Davon reden wir jetzt gerade. Das heißt Überzeugung. Überzeugung heißt, ich bin des Glaubens zu wissen. Das heißt Überzeugung. Und für mich ist die nur an einer Stelle, natürlich auf der natürlichen Ebene, durchbrochen in dieser Erfahrung, ich bin zur Sittlichkeit verpflichtet, zum Guten. Schon was jeweils das Gute heißt, weiß ich nicht in derselben Sicherheit. Aber dass ich dazu verpflichtet bin, der Wahrheit die Ehre zu geben und dem Guten zu entsprechen, das ist Urgewissheit für mich. Das ist Wissen des Wissens. Aber nur das. Und auch das geht nur, wenn ich mich habe davon ergreifen lassen. Niemand kann mich daran hindern zu sagen, das bilde ich mir nur ein, das ist nur Sozialisation, stimmt nicht, in Wirklichkeit bestehe ich nur aus Instinkten. Niemand kann mich daran hindern, mich bloß für eine Maschine zu verstehen, wie das eben manche Kollegen tun. Das ist die Freiheit. Wie bitte? Ach so, Confiteor, ja. Eben dasselbe. Confiteor heißt ja, ich bekenne und ist an sich zunächst mal, genau wie Professio auch, also Verkündigung erstmal, also Bekenntnis heißt, ist zunächst mal offen und nicht beschränkt auf das Bekennen von Fehlern oder Sünden, sondern heißt einfach, ich stehe zu meiner Überzeugung und äußere sie öffentlich. Das gehört ja auch in die berühmten Konfessionen des Augustinus hinein, dass er die ganze Breite dort anspricht. Ich bekenne mich vor den Menschen zu Gott und zu dem Weg, den er mich geführt hat. Und dann heißt es aber zugleich, unabtrennbar davon, ich bekenne zugleich mein Ungenügen und mein Versagen in dieser Situation. Und von dort her kriegt es dann so diese starke Prägung dorthin. Aber dass es die nicht einfach behält, sehen Sie zum Beispiel, innerhalb der lateinischen Kirche spricht man vom Konfessor, der dann den Martys, das war dasselbe Wort auf Griechisch erstmal, Martys war der Zeuge, der Blutzeuge ist. Und als dann die Zeit der Blutzeugen vorbei war, nennt man jetzt diejenigen, die sich zu Gott bekennen und ihn zeigen, Konfessor. Ist dasselbe Wort. Und auch da ist erstmal nicht an Beichte oder Buße gedacht, sondern an dieses Bekenntnis. Aber das rückt dann in den Vordergrund und taucht dann dort auf, dass ich mich bekenne eben zu meinem Versagen, zu meinen Fehlern, zu meiner Schuld. Dass das hineingeht. Dass ich mich also nicht entschuldige, sondern um Vergebung bitte. Das ist ja der Punkt.
Sie haben vorhin gesagt, ein toter Löwe ist kein Löwe, sondern ein Löwenkadaver. Aber dann wäre ein toter Mensch einfach nur eine Leiche.
So ist es, wenn damit seine Seele verschwende, um das in der alten Sprache auszudrücken, wäre das so.
Er lebt ja als Seele.
So ist es, er lebt reduziert. Stimmt, er lebt fort reduziert und das durchzuklären, da sage ich ganz ungeniert und frech daher, das hat bis jetzt keiner richtig hingekriegt. Ich habe davon gesprochen, Platon, der die Sache so entwickelt, sagt, ich bin die Seele, sagt er im Alcibiades Major. Aristoteles, der sagt, nein, die Seele ist ein ens quo, ein wodurch ich bin, kein Teil. Ein wodurch ich bin, ein Prinzip. Ich habe das Prinzip Materie, Stofflichkeit und ich habe das Prinzip Seele und die beiden treten auseinander und für Aristoteles ist klar, damit habe ich aufgehört. Deswegen habe ich ja gesagt, das Problem, als der Aristoteles wieder entdeckt wurde. Und jetzt kommen die Christen in der Berufung auf die Auferweckung Jesu Christi, das haben sie ja vor allen Dingen im Korintherbrief, nicht? Im ersten, wo Paulus das durchführt, der sagt, hier lebt jemand. Und jetzt ist die Frage, wie? Und da gibt es einerseits die platonische Erklärung, sagen, ja, die Seele, in der lebe ich und der Körper ist sowieso zweitrangig oder so. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, der Leib ist ganz wichtig, der Körper. Die Seele ist unglücklich oder nicht ganz glücklich, solange sie keinen Leib hat. Und wenn Sie Thomas lesen, dazu hat gerade Greshake, hat er zusammen mit Gerhard Lohfink eine berühmte Quaestio Disputata in der dritten und vierten Auflage immer wieder neu bearbeitet, auch in Auseinandersetzung mit Ratzinger, nochmal geschrieben, wo er das aufnimmt und sagt, es ist einfach nicht durchzuklären, mal geht es mehr platonisch und mal mehr aristotelisch und ich sage Ihnen, ich weiß auch nicht, wie man es richtig machen soll. Descartes hat dann so probiert und hat gesagt, das sind keine Wodurchs, sondern jedes ist ein Ding für sich. Die Seele ist das Denkding, res cogitans, und der Leib ist res extensa, ist das Ausgedehnte. Und diese beiden Seienden werden irgendwie verbunden, über die Zirbeldrüse geht das irgendwie, aber wie das geht, weiß kein Mensch. Er redet dann davon, dass wir eins sind und so, aber er kann es nicht zeigen. Aber da muss man den Descartes nicht beschimpfen, soll mal einer kommen und mir es zeigen, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, was ich nicht sagen darf. Ich darf nicht sagen, ich bin bloß die Seele. Ich darf auch nicht sagen, die beiden sind so irgendwie Teile für sich. Ich kann nicht Dualist sein, aber ich kann auch nicht Monist sein, weder spiritualistisch noch materialistisch. Ich bin weder sind es eins, noch sind es zwei, sondern sie gehören irgendwie als Prinzipien zusammen. Und wie das nach dem Tod weitergeht, ist die Frage. Ganz genial hat das ja Dante gelöst. Dante, da wird das extra angesprochen, im Paradies, wie ist das mit den Leibern? Und dann erzählt ihm, ich glaube, der Petrus ist es sogar, der es ihm erzählt. Ich weiß nicht mehr jetzt genau auswendig, wer. Ich meine, es sei im Sonnenhimmel. Wo dann davon die Rede ist, dass die Seele es schafft, aus der Luft und dem Licht oder aus der Finsternis unten in der Unterwelt einen Quasi-Leib zu machen, damit sie überhaupt reden können und gesehen werden können und dass sie entgegenfiebern, also jedenfalls die im Himmel, entgegenfiebern der Tatsache, wo sie endlich wieder richtig einen Leib bekommen. Weil die Seele eben ja nur ein Prinzip ist hin auf die Leiblichkeit und sie dafür da ist, einen Leib zu beseelen. Und wenn sie das nicht hat, sitzt sie da so gewissermaßen arbeitslos oder so irgendwie, also so daneben und verloren rum und weiß nicht, wozu sie eigentlich da ist, nicht? Das ist also genau diese Spannung, die dort drin wird. Wenn ich nicht platonisch denken will und sage, der Leib gehört überhaupt nicht hin und der Leib ist nur ein Gefährt und ein Boot oder ein Gefängnis sogar. Das ist ja Platon. Und so denken leider auch viele Christen. Aber das geht nicht, sondern Leib ist meine Wirklichkeit. Und an verschiedenen Punkten erfahren wir das ja auch, dass der Leib ich bin. Sie können nicht jemandem ins Gesicht spucken und ernstlich sagen, hochachtungsvoll dazu, nicht? Sie spucken nicht dessen Körper an, sondern ihn. Und bei Zahnweh tut das nicht den Zähnen weh, sondern mir. Ne? Also das ist ganz merkwürdig. Ich kann weder sagen, ich bin mein Leib, oder gut, das lasse ich sogar durchgehen. Der Pater Heffner in München sagt das in seiner Anthropologie so, ich bin mein Leib. Aber auch Pater Heffner sagt nicht, mein Leib ist ich. Ich würde lieber gar nicht sagen, ich bin mein Leib, aber ich kann auch nicht sagen, ich habe meinen Leib. Ich bin leiblich. Na gut, und was habe ich jetzt damit gesagt? Natürlich nichts. Aber ich habe wenigstens ausgeschlossen, was schlechter ist. Weder Monismus noch Dualismus. Und das ist unsere Situation. Und nochmal, ich wüsste nicht bloß hat es noch niemand gemacht, ich muss Ihnen gestehen, ich weiß gar nicht, wie man es machen könnte. Wir kriegen es nicht in den Griff. Wir können die beiden Dinge sagen, das gibt es öfter. Wir denken einerseits logisch dorthin und wir denken andererseits logisch dorthin. So, und jetzt kriegen wir die logisch nicht zusammen. Was wir fertigbringen müssen, ist, jemand, der behauptet, das widerspricht sich, dem zu zeigen, das kannst du nicht sagen. Aber positiv kriegt das keiner von uns zusammen. Freiheit des Menschen und Allmacht Gottes. Sein des Geschöpfs und Sein Gottes. Ja, wie denn? Wie denn? Leib und Seele. Wie denn? Wenn es uns nicht gäbe, würden die Philosophen beweisen, uns könnte es gar nicht geben. Nur gäbe es natürlich dann die Philosophen auch nicht. Aber das ist wirklich ein Problem. Wie soll das gehen? Bitte? Das ist ein schönes Bild. Die Frage ist nur, was habe ich damit jetzt wirklich gedacht? Denn sind denn Leib und Seele gleiche Punkte innerhalb einer Ellipse? Sondern ist es nicht so, dass die Seele nochmal das ist, die Materie beseelt? Das heißt, die sind nicht einfach gleichrangig. Also deswegen, es ist ein schönes Bild, wie alles, und ich will das Bild nicht schlecht machen. Ich will nur darauf hinweisen, dass alle Bilder gut sind und eine Hilfe darstellen, aber dass man nie vergessen darf, wo wieder deren Grenzen liegt. Ich habe nicht den Punkt, wo ich drüber stehe und jetzt so souverän über Leib und Seele reden kann. Genau wie ich nicht den Punkt habe, wo ich über Gott und meiner Freiheit stehe und kann dann so souverän zeigen, wie da Allmacht und Freiheit zusammengehen. Geht nicht. Wir gucken von unten hoch. Und da kommen wir nur so weit, wie wir kommen. Und dann sind alle Bilder willkommen, wenn man damit richtig umgeht und sich von ihnen nicht in der falschen Weise verführen lässt. Ja, bitte. Nicht, das meine ich. Goethe sagt, das Unerforschliche verehren. Ja, ja. Haben wir wirklich. Und wir sind eine endliche Vernunft. Das heißt nicht wie die Skeptiker, wir erkennen gar nichts. Die sitzen in der Schmollecke und sagen überhaupt nichts. Nicht? Aber dass wir nur in Grenzen erkennen, in Schatten und Bildern, dass wir so Dinge überhaupt nicht begreifen und so, das ist doch völlig klar. Und das sollten wir uns eingestehen. Und in aller Demut heißt ja nicht Buckelei. Das ist ja schrecklich in diesem Metzler-Lexikon Religion, wenn Sie damit, nein, lesen Sie es gar nicht. Diese 11 Seiten über Demut ist ja fürchterlich. Es ist nur vom Buckeln und so die Rede, dass das so sei. Demut heißt Anerkennung der eigenen Situation und der eigenen Wahrheit in ihren Grenzen. Das ist eine sehr souveräne und hochgemute Sache. Soll sich halt nur nicht mit dem lieben Gott verwechseln. Das ist alles. Das packen wir nicht. Und wenn wir das schon nicht packen, muss man sich dann noch über die Trinität wundern oder die Jungfrauengeburt oder sonst was? Nicht? Wenn wir noch nicht mal unser eigenes Leib-Seele-Verhältnis denken können, wie das geht, dass ich den Arm hebe? Nicht? Nee, nee. Das meine ich, sollte man wirklich einfach so zur Kenntnis nehmen. Bitte? Das könnte man sagen, ich würde ja lieber sagen, verleiblichter Geist. Weil ich finde es schade, wir haben im Deutschen die Möglichkeit, zwischen Leib und Körper zu unterscheiden, haben die romanischen Sprachen nicht. Die haben nur ein Wort Körper, zum Beispiel die Franzosen auch, die französischen Phänomenologen, die Kollegen, die sagen dann corps propre oder corps vivant oder corps vécu oder irgend so etwas müssen sie probieren. Manche sagen auch chair, Fleisch inzwischen. Und dann lese ich inzwischen bei deutschen Phänomenologen schon, die reden von Fleisch, weil sie das Wort Leib nicht mehr kennen. Dabei ist Leib ein so wunderschönes Wort. Leib kommt, heißt eigentlich Lip, Liv, heißt Leben. Und irgendwann wurde es dann ein Wort für den Körper. Und da hat man dann ein neues Wort für Leben gebildet. Nicht? Und dann, dass wir aber inzwischen dieses Wort Leib verabschieden, zugunsten von Körper, finde ich ganz schade. Weil wir im Deutschen diese Möglichkeit haben zu unterscheiden. Ich habe das damals auch, als dieses Hauptwerk von Karol Wojtyła erschien, Person und Tat, das haben die ja aus dem Englischen übersetzt, vom Polnischen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche, redeten dauernd von Körper, wo ich sage, wie können die sowas machen, wo man doch weiß, dass der Papst über Scheler gearbeitet hat und bei Scheler ganz wichtig und wesentlich die Rede vom Leib ist im Unterschied zu Körper. Körper ist ein dreidimensionales Gebilde. Leib ist was Lebendiges. Leib ist die Weise, wie ich leibe und lebe, so hat die alte Sprache bei uns gesagt. Nicht wie jemand leibt und lebt, die Weise, wie ich da bin. Und deswegen lägt mir so dran, das Wort zu retten. Es ist leider, vielleicht ist es nicht mehr zu retten, aber es ist vollkommen weg, die Leute reden nur noch von Körper. Ich meine, dass er doch Konsequenzen hat für den Umgang mit der Sexualität. Der Körper ist so ein Ding, da kann ich die Lust abzapfen oder ich kann ihn stillstellen und all die Dinge. Während wenn ich sagen würde, ich leibe und lebe, ist in einer ganz anderen Weise Person drin und bin ich in der Berührung des Leibes des anderen beim anderen, ich berühre ihn und nicht einen Körper, wo innen drin noch ein Geist in der Maschine sitzt. Das ist ja ein berühmtes Buch von einem englischen Philosophen der Sprachanalytik vom Geist in der Maschine. Nicht? Nein, das ist es nicht. Das ist genau die Gefahr, die kommt im Anfang der Neuzeit von Maschine für Körper, redet Pascal und redet Descartes, weil man damals ja die Uhren entdeckte und diese Automaten in all den Geschichten, bis hin eben zum Schachautomaten und all die Sachen, nicht? Dass die sagten, ah, der Körper ist eine Maschine, heute sagt man, er ist ein Computer. Nicht? Sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Nachdem der Mensch heute mit Computern umgeht, versteht er sich selber als Computer. Damals ging er mit Uhren um, verstand er sich als eine Uhr. Nicht? Während, da wurde schon Leib vergessen. Bei Descartes gibt es kein Leben. Sonst gibt es entweder Geist und Maschine. Und wo bleibt das Leben?
Ist...
So ist. Das ist doch genau der Ausdruck. Nicht? Wunderschön. Und jetzt muss man das mal hebräisch lesen, als Seele ja eigentlich Kehle, nicht? Das Aufseufzen, das sich Sehnen nach. Weil ja die Substantive alle nochmal Vollzüge sind im Hebräischen, wie ich gesagt hatte. Nicht? Aber genau das ist es. Er wurde zu einem lebendigen, zu einem Lebewesen, nicht? Einem Seelenwesen, in dem Gott ihm seinen Geist einbläst. Also das eine ist der Geist, aber bitte, er steckt nicht in einem materiellen Körper einfach, sondern in einem Leib, wobei tatsächlich der Leib jetzt auch einen Körperaspekt hat. Wir haben ein Gewicht, wir haben Maße, unser Leib ist auch ein Körper, aber er ist nicht nur Körper.
Also ein Tier hat keine
Seele. Doch. Weil auch ein Tier eine Seele hat, nur ist es keine Geistseele, sage ich mit Aristoteles. Nach Platon nicht. Nach Aristoteles ja. Weil das heißt ja Seelenwesen. Genau wie dort, also in der Genesis heißt, der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele, nicht? Kann man das sagen, auch vom Tier. Das Tier hat insofern einen Leib. Nur ist es jetzt nicht der Leib als Sichtbarkeit einer Person, einer Freiheit, einer Vernunft. Aber es ist ein Lebewesen und wäre auch eher leiblich zu nennen als Körper. Körper, nochmal, dreidimensionales Gebilde, bitte. Ja, früher gab es das eben. Überhaupt, also gab es viele Ausdrücke, wo das auftauchte und inzwischen ist das, obwohl es so ein schönes Wort ist, aus unserem Sprachgebrauch völlig verschwunden. Da wird von Körpersprache geredet, nicht? Und von allem, was wirklich schade ist. Denn es ist nicht ein dreidimensionales Gebilde, sondern es ist wirklich Leiblichkeit, die dahin gehört. Aber es kommt darauf an, wie man es sieht. Das kann man gerade für die Sexualität zeigen. Sartre sagt, die Liebkosung ist der Versuch, den anderen zu Fleisch zu verwandeln. Weil er hat es ja immer mit dem Kampf, nicht? Bei Levinas sagt er, Liebkosung ist die Weise, wie das Fleisch Wort wird. Zitiert also das Johannesevangelium. Liebkosung ist die Weise, wie das Fleisch Wort wird. Das ist wunderschön, wenn ich Sexualität so denken kann. Aber Leib, nicht? Wort, Gebärde, Gäste. Und weil es eine Gebärde ist, ist Sexualität eine Sprache. Und kann man in der genauso lügen wie in der Wortsprache. Und alles, was dann alles da hineingehören würde. Aber das ist ganz weg, wenn ich dann nur vom Körper rede. Dann ist mir das schon abgeschnitten, von so etwas überhaupt zu sprechen. Deswegen, merken Sie, kämpfe ich immer wieder so auch für solche Wörter. Ich weiß schon, dass das nicht schlechterdings zu retten geht, aber dass ich immer wieder darauf aufmerksam mache, kann man es nicht vielleicht doch ein bisschen festhalten und öffnen und mit dazunehmen oder so.